Es ist so kurz vor Weihnachten wirklich eine Nachricht, die endlich Klarheit bringt. Wir haben ihn ja schon wirklich das eine oder andere Mal bei mir durch die Wohnung laufen hören. Wir haben es klingeln hören. Der Hund hat gebellt. Es war immer Lucien und wir haben immer gedacht, irgendwann, wenn er die Post hier vorbeigebracht hat, wird er wieder anfangen irgendwo. Das ist aber nicht der Fall. Er wird weiter bei mir klingeln, von A nach B laufen. Lucien hört auf. Er ist jetzt offiziell Rentner.
Ja, muss ich tatsächlich sagen, habe ich heute Morgen oder gestern gelesen, habe es dir auch direkt geschickt. War ja immer so ein Name, der trotzdem immer mal wieder aufgeploppt ist, obwohl er jetzt schon fast 3 Jahre keinen Job mehr hatte. Lucien Favre ist ja fast so ein Mythos, ne? Ich weiß nicht, wie du das siehst. In der Schweiz unfassbar erfolgreich gewesen, damals aber mit dem FC Zürich, also gegen die Konkurrenz aus Basel und Bern, kam dann in die Bundesliga, hat aus Hertha BSC einen Meisterschaftskandidaten geformt, in Gladbach Unvorstellbares geleistet. Ich glaube, der hat die 7 Spieltage vor Schluss mit 8 Punkten Rückstand übernommen, über die Relegation in die Champions League geführt, hat einen Schnitt von über 2 Punkten bei Borussia Dortmund. In Dortmund wird man sagen, dass eine Mal sehr im Winter mit 6 Punkten vorne war und hinten raus die Meisterschaft verspielt hat. Das hätte er gewinnen müssen. Viele beschreiben ihn als genialen Trainer, aber manchmal auch als Zauderer. Ich möchte sagen, ich für meinen Teil habe ihn für einen der besten und versiertesten Trainer, was auch Taktik angeht, in der Bundesliga erlebt. Und was ich dazu sagen müsste, ein ganz feiner, leiser Mensch. Und ich finde, ihm wird nicht ganz die Anerkennung zuerkannt für das, was er geleistet hat. Möchte aber hiermit sagen, ich werde ihn vermissen, aber ich wünsche ihm einen guten Ruhestand. Und ich habe so das Gefühl, der hat genug zu tun. Hochintelligenter Mann, mit dem man sich über viele andere Dinge unterhalten konnte.
Ist es vielleicht auch so, dass wir insgeheim hoffen, dass irgendwann, wenn mal Hilfe gebraucht wird, in Gladbach oder irgendwo, dass dann doch noch, also auch obwohl er keinen Schäferhund hatte, dass er dann doch irgendwie noch sagt, komm, also, dann vielleicht nochmal.
Ich glaube es fast nicht, Mike. Ich glaube, da ist er anders gestrickt als Friedhelm Funkel zum Beispiel, der ja auf eine gewisse Art und Weise, und das bewundere ich, so einen Geschäftszweig erfunden hat. Da spielt es jahrelang Tennis und dann macht er 2 Monate. Das ist erfolgreich. Ich glaube, wenn Favre jetzt sagt, das war's, dann war's das auch. Das glaube ich schon. Ist ein sehr kulturell belesener Mann. Also will damit nicht sagen, dass das Friedhelm Funkel nicht ist. Ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, der kann sich so darin auch verlieren in seinen Hobbys. Und für den ist Fußball nicht alles. Und ich finde, damit hat er sich auch sympathisch von vielen anderen abgegrenzt. Also Lucien, falls du unseren Podcast hörst, du sitzt ja bei Mike fast dahinter im Aufnahmezimmer und weiterhin durch die Wohnung läufst, alles Gute dabei. Ganz feiner Mensch.
Und ich könnte mir vorstellen, dass auf ihn auf jeden Fall das Motto des Podcasts zutrifft. Denn wenn einer wirklich vieles abgeräumt hat und jetzt hoch erhobenen Hauptes gehen kann, dann brauchst du wirklich in diesem Geschäft doch eines, nämlich
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
So, was war das für ein Christmas-Spieltag, muss man schon fast sagen. Wir haben ein paar interessante Spiele gesehen und ich muss dir jetzt einmal sagen, Respekt. Da würde ich gerne anfangen. Denn es ist so, dass du am Anfang um den HSV richtig bange Worte verloren hast. Dass du immer und immer wieder sehr kritisch warst mit dem HSV. Dann hast du sogar Köln quasi schon in die Nicht-Problemzone gejubelt. Dann hast du gesagt, da wird der HSV vielleicht nicht unbedingt hinbekommen, sondern spielt immer gegen den Abstieg. Und das, was eigentlich viel angenehmer ist, nämlich langsam zu beginnen, vielleicht nicht ganz so gut zu starten und immer besser zu werden. Das ist ja das, was hundertprozentig auf den HSV zutrifft. Und jetzt plötzlich sind sie mit Eintracht Frankfurt nicht nur ebenbürtig gewesen, sondern sie waren über einige Strecken in diesem Spiel die bessere Mannschaft. Hätten das Spiel vielleicht sogar gewinnen können. Und ich habe dir noch während des Spiels geschrieben, das könnte jetzt dann doch tatsächlich wirklich das Spiel sein, das Dino Toppmöller den Job irgendwie kosten kann. Da stand es aber auch erst 1-0. Also Respekt, Chapeau, das war ein gutes Spiel des HSV, oder? Wie siehst du es?
Ja, das war ein gutes Spiel. Ich habe es gestern mit meinem Freund Didi in Lübbecke in Ostwestfalen angeguckt. Wir waren danach abends noch beim Handball. Richtig cool. Er ist Eintracht-Fan seit frühester Jugend. Ich HSV-Fan. Wir haben uns friedlich geeinigt. Und ich finde, das hast du richtig gesagt, dass es am Ende ein verdientes Unentschieden für beide Mannschaften ist. Ich finde, die erste Halbzeit geht an den HSV, die zweite geht an die Eintracht. Hinten raus das Ding von Vieira, wenn das zählt, dann ist es so ein erneutes Spiel, was diese Magie krönt im Volkspark. Ich finde, du hast aber auch gestern wieder gemerkt, was das Stadion für eine Wucht hat. Und bleiben wir mal realistisch, zu Hause gegen Dortmund, Stuttgart, Werder und Frankfurt am Stück 8 Punkte zu holen, das ist richtig gut. Das muss man sagen. Ich war sehr, sehr skeptisch, da hast du vollkommen recht. Ich habe nach dem Pokalspiel und nach der Derby-Pleite gesagt, so holen wir keine 20 Punkte. Das war aber, das habe ich hier schon mal an derselben Stelle gesagt, bevor wir Vuskovic, Lokonga und Vieira geholt haben. Das ist fußballerisch ein solcher Qualitätsschub und dafür muss ich dann auch die Verantwortlichen loben. Ich hatte vorher gesagt, die Neuzugänge, das erschließt sich mir nicht ganz. Und jetzt siehst du übrigens auch, wenn sie dann nicht mehr zentral spielen, dass ein Remberg, also der spielt zentral, aber nicht mehr für die Offensive, ein Capaldo von hinten, dass das auch auf diesen Positionen gute Leute sein können. Trotzdem darfst du nicht vergessen, mit 2 Auswärtspunkten bist du auswärts die schwächste Mannschaft. Du wirst vielleicht auch mal wieder ein Heimspiel verlieren. Davon ist dann auszugehen, weil irgendwann kommen noch die Bayern zur Saisonbeginn in der Rückrunde dann wieder dazu. In einem Punkt hast du aber trotzdem recht. Sie wissen, glaube ich, von Anfang an, worum es geht. Das heißt, das ist ihnen bewusst. Aber die Stürmerproblematik bleibt. Königsdorfer ist nicht in der Bundesliga angekommen. Klatzel nach seinem ersten guten Spiel verletzt. Paulsen kannst du eigentlich nicht mehr richtig einplanen. Der hat kein Spiel über 90 Minuten gemacht. Das wird die Baustelle sein, wo du was holen musst. Denn eins ist auch klar. Die unten werden noch Punkte holen. Und du musst dich im Sturm verbessern. Aber das war gestern ein gutes Bundesligaspiel. Und zu deinem Punkt mit Dino Topmüller, bevor du zum HSV kommst. Ja, ich glaube, er wird kritischer gesehen. Aber wenn du die Bundesliga-Bilanz siehst, dann musst du sagen, das ist eigentlich, wenn dir so kurz vor Saison dein bester Stürmer wegbricht und der Nachfolger Burkhardt jetzt auch verletzt ist, ist das mit Rang 7, also kurz vorm Winter, und du bist 4 Punkte hinter einem Champions-League-Platz und genau 1 Punkt hinter einem Europa-League-Platz weg, dann finde ich, ist das völlig in Ordnung. Zumal wir oben die 7 haben, dann haben wir Mittelfeld in der Liga mit Union und Freiburg und dann beginnt die Abstiegszone, ne?
Ja, ein Riesenmittelfeld, ne? Also wann hatten wir jemals so ein Mittelfeld? Das ist ja wirklich völlig
genau. Irre. Wir haben Union und Freiburg, das ist das Mittelfeld. Nach Platz 10 ab Bremen beginnt die Abstiegszone.
Die Abstiegszone, ja. Irgendwie ein bisschen krank, aber gut. Ja, da hast du recht. Also ich finde alleine vom Tabellenplatz gesehen alles gut. Die Souveränität der Eintracht ist aber dahin. Ich glaube, du hast auch, klar, natürlich gut eingeordnet, was Verletzte angeht und so weiter. Das ist für viele Bundesligisten nicht ganz so einfach. Würde ich gerne irgendwann mal auch mit dir gerne drauf zu sprechen kommen. Ich finde, es ist extrem viel, was da los ist in Sachen Verletzte. Betrifft nahezu fast jeden Verein und auch Leistungsträger, by the way. Wo man durchaus mal die Frage stellen könnte, wie kommt das eigentlich? Wie ist das eigentlich mit der Trainingssteuerung? Ist da inzwischen alles so vogelwild auf Leistung getrimmt, dass sie wirklich so auch brutal rangenommen werden? Auch die Geschwindigkeit des Fußballs, die sich ein Stück weit geändert hat, Intensität auch, so dass es dann vielleicht einfach auch der Körper nicht mehr so ganz mitmacht. Aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema.
Finde ich ein gutes Thema.
Ja, dann lass uns Thema. Da.
Kann man sicher mal einen Blick drauf werfen. Man könnte natürlich jetzt sagen, die Taktung ist viel höher geworden. Manche Vereine haben gar keine Sommerpause mehr, wobei Max Eberl hat heute gesagt, dass die Club-WM sogar für die Bayern in Sachen Teambuilding ein Glücksfall war. Ich bin dann schon auch dabei, dass was du nämlich sagst, dass natürlich auch die medizinische Betreuung eigentlich ja viel besser geworden ist. Früher hattest du einen Arzt und einen Masseur. Ja. Konditionstrainer oder Physio, Athletiktrainer, da konnte man ja nur von träumen. Ich sehe schon 3 Sachen. Es ist sicherlich die Taktung. Ich glaube aber auch heute, dass es mehr Spieler gibt als früher, die vielleicht über einen Schmerzpunkt nicht hinausgehen können. Und damit will ich jetzt gar nicht die Spieler anklagen, weil wenn du das Gefühl hast, du hast eine Achillessehnenreizung oder du hast was anderes oder am Schambein und es behindert dich und du sagst, ich kann so nicht, dann ist das ja völlig okay. Aber ich glaube, früher sind Spieler mehr über diesen Schmerzpunkt drüber gegangen. Und das ist wahrscheinlich auch medizinisch einfach nicht so gut. Und beim letzten Punkt fällt mir auch auf, dass viel mehr Trainer sagen, okay, wenn mein Spieler nicht hundertprozentig fit ist, dann spielt er am Wochenende gar nicht. Ich brauche den fit. Und früher, weiß ich noch, in den 80er, 90er Jahren hast du ganz oft gelesen, der wurde für dieses Spiel fit gespritzt oder sowas. Also ich glaube, da kommen mehrere Dinge beieinander. Früher hat dann ein Trainer gesagt, du spielst am Wochenende, lass dir eine Spritze geben. Heute wird mehr auf die Prophylaxe und die Spätfolgen dann eingegangen. Aber ich glaube auch, dass es so ist, dass der ein oder andere dann nicht sagt, okay, ich stelle mich in den Dienst der Mannschaft und quäle mich mit Schmerzen, weil das meine persönliche Leistung beeinträchtigt. So habe ich das Gefühl. Ob das jetzt im Einzelfall so ist, das vermag ich nicht zu sagen.
Also ich weiß aus validen Quellen, dass es den ein oder anderen Arzt gegeben hat, der dann einfach mit dem Fußball aufgehört hat, obwohl er auch gute Positionen gehabt hat innerhalb eines Vereins. Also sprich einfach Teamarzt und das Spiel nicht mehr mitspielen wollte. Also fit spritzen, du hast es gerade eben kurz angerissen. Es gibt durchaus Ärzte, die ihre Pflicht dann doch, ihre Verantwortung mehr tragen als andere und sagen, steig aus, weil ich möchte es einfach nicht mehr mitgehen, dass es dann Spieler X oder Y gibt, dem ich jeden Tag eine Hyaluronspritze irgendwie ins Knie hämmer, wenn das dann alles ist. Und finde ich auch alle Ehren wert. Also wie gesagt, ich kenne den einen oder anderen, der das so gemacht hat und ich habe da großen Respekt vor, weil logischerweise, wir kennen alle so ein bisschen einfach auch die Sucht des Fußballs und natürlich auch das Renommee, das du gewinnen kannst als Arzt, ja auch für deine Klinik oder für deine Praxis nicht ganz unerheblich. Wenn du das Label hast, Vereinsarzt von irgendeinem Verein zu sein, bringt dir den einen oder anderen Patienten dann doch schon auch mehr. Also ich finde, das ist ein diffiziles Thema auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann schon auch die Trainingssteuerung. Ich glaube einfach, dass die Spielweise sich ein Stück geändert hat. Also sehr, sehr, sehr intensiv, auch das hohe Anlaufen, Geschwindigkeit und so weiter. Dabei hast du natürlich auch dann, wir haben es bei Timo Hübers zum Beispiel einfach auch gesehen, diese schwere, schwere Verletzung, die er davon getragen hat, einfach auch die Rotations, die Bewegungen auch anders geworden, schneller geworden sind, Belastung auf die Knie und so weiter. Also ich weiß gar nicht, wie viele Kreuzbandrisse ich in den letzten 3 oder 4 Jahren alle Fans eigentlich des Fußballs mitgekriegt haben. Das sind wirklich üble Verletzungen. Und das scheint schon auch ein wenig der Spielart geschuldet zu sein. Lass uns aber nochmal zurückgucken. Gibt ja auch einige Mannschaften, die auch verletzungsmäßig gebeutelt sind ein Stück weit. Aber ein spannendes Spiel zumindest. Eine Art Derby, auch Dortmund gegen Gladbach. Ganz interessantes Spiel fand ich. Natürlich allerdings auch das, finde ich, ist ein bisschen die Wahrheit des Fußballs geworden, dass die ganzen Nebenkriegsschauplätze dann plötzlich einen Raum einnehmen. Da raunt es ja dann durch den Blätterwald, ob online oder auch in Print. Teilweise aber auch natürlich logischerweise bei den ganzen Fernsehsendern. Thema Adeyemi. Was ist mit dem Knaben eigentlich los? Du bist ja dann des Öfteren doch mal auf dem Platz, du guckst mal hinter die Kulissen. Kannst du irgendwie einordnen, was mit dem, eigentlich ein geiler Kicker, aber irgendwie disziplinmäßig haut er dann irgendwie mit seiner Rapperin bei Instagram regelmäßig durch die Bank?
Ja, also erstens mal als Sportler finde ich, dass er ein Riesenkicker ist. Hat natürlich mit seiner Schnelligkeit schon Skills, die Wahnsinn sind. Das muss man wirklich sagen. Ich finde auch, dass er in seiner Leistung konstanter geworden ist. Also das möchte ich alles mal lobend erwähnen. Ja, das andere ist natürlich auch so eine Sache. Ich glaube nicht, dass man immer sagen sollte, früher war alles besser, aber früher waren halt auch gar nicht so viele Kameras da. Ich verstehe die Spieler nicht so ganz, weil sie wissen ja ganz genau, bei der Auswechslung läuft eine Kamera dir hinterher, dann haben wir eine Steady, eine andere, alles wird gefilmt, das sieht ja auch geil aus. Nimm dich doch einfach für diesen einen Minute, für diese eine Minute in Griff. Sei sauer, dann klatschst du mit dem Trainer ab, dann steht nachher in jeder Zeitung, erkennbar angesäuert verließ Adeyemi den Platz und dann sagt der Kovac in der Pressekonferenz, ich finde es gut, wenn der Spieler sauer ist, weil er rausgeht, weil das seinen Ehrgeiz zeigt. Ich weiß nicht, was die Spieler sich davon erwarten und das verstehe ich wirklich nicht. Also du gehst runter und erzeigst erkennbar deinen Ärger. Das ist völlig okay noch. Dann klatschst du mit dem ab, dann setzt du dich den und fertig aus. Aber so einen Aufstand dann zu machen und zu denken, das hilft dir irgendwie, ich verstehe das nicht, weil es ist doch klar, dass es für den Verein, der Kehle hat ihn ja auch schön ins Achtung gestellt, du wirst, nachher wird der Verein sagen, das geht nicht, dann wirst du irgendwie was für einen guten Zweck bezahlen oder es wird eine symbolische Sprache ausgesprochen. Also mir ist nicht klar, weil es gibt ja ganz viele dieser Arten. Mir ist einfach nicht klar, was der Spieler sich davon erhofft. Natürlich gab es früher bei uns auch Spieler, die waren sauer, dann haben die dem Trainer das gezeigt, aber das kann doch kein Verein durchgehen lassen. Also da wird der Kovac wird sagen beim nächsten Mal, gut, dann vielleicht sperre ich mir sogar ein Spiel intern. Also jetzt nicht offiziell wird sagen, du spielst jetzt ein Spiel nicht, aber vielleicht werde ich ihm das mal sehen lassen. Das gefällt dem Kehl nicht, das gefällt dem Ricken nicht. Was denkst du dabei? Egal. Auf der anderen Seite, viel zu lange schon drüber geredet, auch jetzt wieder, weil sie haben das Spiel 2-0 gewonnen. Sie gehen jetzt in die Winterpause und man wird bei 0 anfangen. Macht aber nichts oder hält mich nicht von meiner Meinung ab, dass Adeyemi für mich einen Sprung gemacht hat und ein Spieler mit richtig guten Anlagen ist.
Ist er absolut, finde ich auch. Hat so ein bisschen Überhand genommen in den letzten Jahren, einfach, dass du hast es ja auch gerade eben schon gesagt, dass der Unmut größer geworden ist in Sachen, ich zeig dir jetzt mal irgendwie dem Trainer, dass ich das nicht gut finde. Mhm. Und die Überhöhung finde ich einfach auch so nach dem Motto ist, also hat steckt ja, was dahinter steckt, ist nach dem Motto, naja, also kein Trainer ist länger irgendwie, ich als Spieler habe schon irgendwie 3 oder 4 Trainer gesehen, die kommen und gehen. Ich spiele immer noch hier, was will er mir denn sagen? Eigentlich. Und das ist so eine grundsätzliche Haltung von so einem Bengel, wo ich dann sagen würde, na, also wenn ich sein Berater wäre, würde ich schon mal sagen, genauso wie du doch sagst, was soll das jetzt? Also ich meine, du bist Profi, kriegst viel Geld dafür, musst aushalten, dass du eingewechselt und ausgewechselt wirst. Du bist halt nicht in der Mannschaft, wo du die ständige Stammplatzgarantie hast. Und wenn, dann kann es eben sein, dass es taktische Veränderungen gibt und dann wirst du ausgewechselt. So ist das normal. Das ist das, was ich nicht verstehe.
Weißt du, was ich manchmal glaube, Mike? Die sehen, dass Vinicius Junior sich bei Real Madrid, Vini Junior, sich so anstellt. Und als wenn es dann so wäre, okay, das mach ich jetzt auch. Das ist jetzt eine harte These. Ich beobachte zum Beispiel auch einen anderen Nachahmungseffekt. Ich weiß nicht, ob dir das genauso geht. Von Liga 1 bis Liga 3. Also David Raum hat am Wochenende gesagt, der Schiedsrichter war dem Spiel nicht gewachsen. Pele Wollitz hat am Wochenende gesagt, der hat sich nur an der Hose rumgefummelt. Also der Schiedsrichter ist so stark in den Fokus gerückt, dass die nur noch die Sündenböcke sind. Ich kann es nicht mehr hören. Ich sag's dir ganz ehrlich. Ich habe heute zum Abschluss des Spieltages habe ich Viktoria Köln gegen Duisburg gesehen. Das war, die Duisburger waren mit 8000 Zuschauern da. Viktoria hat dagegen gehalten. Das war ein schöner Fußballabend und dann diese Diskutiererei darum immer. Also wirklich, wir reden mittlerweile, ich habe dir das ja schon mal gesagt, als ich mal hinter der Trainerbank irgendwie bei einem Bundesligaspiel in der Vorrunde saß, wie die den Vierten alle immer bestürmen, dieser Überbietungswettkampf von, oh, wir sind ja benachteiligt worden und sowas. Über jedes Foul im Mittelfeld, es kotzt mich so an. Wirklich, also ich bin jetzt wirklich nicht dafür bekannt, dass ich hier jede Schiedsrichterentscheidung toll finde. Und man kann das auch mal kritisieren. Aber für einen kleinen Ausrutscher im Mittelfeld sich anzustellen, als wenn gerade das Wembley-Tor anerkannt worden wäre, also es geht mir wirklich auf die Eier. Das meine ich ganz im Ernst. Und deshalb sage ich das, was ich gerade eben gesagt habe, dass immer so ein Nachahmungseffekt, auch dieses, schießt 10 Wochen kein Tor, dann schießt ein Tor, dann rennen die so darum, Finger auf den Mund. Alle Kritiker, bitte ruhig sein. Ja, entschuldige mal gerade, wenn du Stürmer bist, verdienst 6 Millionen und schießt 10 Wochen kein Tor, dann darf in der Zeitung auch stehen, dass du das Tor nicht triffst. Was ist los mit den Fußballern allen? Oder mit den ganzen Beteiligten? Geht mir auf den Nerv, wirklich.
Ja, was mir auf den Nerv geht inzwischen, ist, dass das ehemalige Schiedsrichter zu Superexperten werden.
Ja, auch das, Fußball. Auch das, ja.
Und ich sehe, glaube ich, oder ich muss mal meinen Algorithmus irgendwie wieder neu skalieren. Ich sehe nur noch Herrn Gräfe, der mir irgendwie mit erhobenem Zeigefinger erklärt, warum etwas Elfmeter gewesen ist und warum etwas eventuell keiner und rote Karte gewesen ist und warum sie es nicht gewesen ist. Boah, da denke ich mir dann auch. Also der Fokus der Schiedsrichter, für diesen Fokus sorgen sie teilweise eben auch einfach auch selber, weil sie gefühlt eigentlich sowas sind wie Matthias Sammer, Lothar Matthäus und Patrick Helmes zusammen.
Also, naja, aber da finde ich zum Beispiel, ich finde, wenn du das begleitest, weil die Leute wollen das auch sehen, die zahlen dafür Geld und bist Experte, dann darfst du auch mal deine Meinung sagen. Bei Matthias Sammer irritiert mich, das habe ich hier auch schon mal gesagt, diese doppelte Rolle. Also einerseits bist du Berater von Borussia Dortmund, legst aber gleichzeitig zu Beginn des Jahres in Bologna, als er Nuri Sahin praktisch so ein bisschen angezählt hat. Jetzt hast du die Mentalität angeprangert. Legst alles in Schutt und Asche und zu Manuel Gräfe bin ich bei dir. Ich habe ihn als Schiedsrichter echt überragend gefunden, weil der hatte eine Körpersprache, der hatte eine Augenhöhe mit den Spielern. Diese persönliche Rachefeldzug und sich da als die letzte Instanz medienmäßig darzustellen. Also, dass man Schiedsrichter auch da einkauft als Experte, finde ich völlig richtig, die das einordnen können. Klar. Weil wir kennen ja die Regeln teilweise auch gar nicht in allen Ausführungen oder Facetten oder das breite Publikum. Aber dieses Selbstgerechte nervt mich einfach, muss ich sagen.
Ich weißt du wirst es nicht unbedingt schätzen, aber ich würde gerne auf das Spiel Augsburg gegen Bremen eingehen. Und zwar einmal deshalb, weil ich es unfassbar angenehm fand, wie Manuel Baum in der Pressekonferenz nach dem Spiel reagiert hat. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Aber natürlich wurde er gefragt, wie ist es denn jetzt eigentlich so? Bleibst du oder machst du es nochmal oder wie auch immer? Und er hat sinngemäß gesagt, also es war von vornherein klar, dass ich den Verantwortlichen gesagt habe, wir machen das jetzt für 3 Spiele und ich möchte das genießen. Und was wir geschafft haben miteinander ist, dass wir die Spielweise des FC Augsburg wieder implementiert haben und dass wir im Grunde genommen abgesichert haben und in diesen freien Fall doch einigermaßen aufgehalten haben. Punkt. Mehr war es nicht. Und zu mehr äußert er sich auch nicht. Ich fand das sehr angenehm. Ich fand das sehr nüchtern, freundlich, aber klar. Und frag dich jetzt einfach mal. Auf der anderen Seite, Clemens Fritz, der einfach durch die Decke gegangen ist und gesagt hat, so, jetzt habe ich auch echt die Schnauze voll von eurer Laberei nach der Krise. Wir müssen einiges neu aufbauen. Wir müssen einiges optimieren. Aber jetzt schon irgendwie gleich von der nächsten Krise zu reden und Horst Steffen irgendwie auch schon wieder aus dem Stadion zu buhnen, das geht so nicht. Also 2 Trainer, 1 Spiel, 0-0, wer war der Bessere?
Ich glaube, am Ende, wenn du sagst, du hast noch 2 Aluminiumtreffer auf Seiten von Augsburg, waren sie näher am Sieg dran. Manuel Baum hat jetzt aus 3 Spielen gegen Leverkusen, Frankfurt und Bremen 4 Punkte geholt. Das ist ordentlich und ist auch natürlich deutlich über dem Schnitt, der vorher da gewesen wäre. Ich nehme ihm ab, dass er, glaube ich, gerade im Moment auch gar nicht damit rechnet, dass er Cheftrainer wird, weil ich glaube, er hat so ein bisschen seinen Seelenfrieden damit gefunden. Er hat in Augsburg damals 2,5 Jahre hervorragende Arbeit gemacht. Schalke war nicht so erfolgreich, aber ich glaube, er ist glücklich mit dem, was er da macht. Hätte er jetzt das Spiel gegen Bremen gewonnen, dann hätten vielleicht die Verantwortlichen gesagt, komm, in dieser schwierigen Saison machen wir es mit dem auch weiter. Ich glaube aber nicht, dass er sich dem dann verschließen würde. Ich habe aber schon den Eindruck, dass sie jemanden suchen, der Baum steht so für die alte DNA, die wir in Augsburg immer gesehen haben, mit Sandro Wagner und dem ganz neuen Ansatz, attraktiver zu sein. Das ist schiefgegangen, dass sie irgendwas in der Mitte suchen zwischen Baum und Wagner, so von der Ausrichtung. Also ich glaube, wenn du mich jetzt fragst, nicht, dass Manuel Baum dann ab Januar noch auf der Trainerbank sitzt in Augsburg, halte es aber auf jeden Fall nicht für ausgeschlossen. Und bei Werder Bremen bin ich auch dabei, also jetzt den Trainer in Frage zu stellen mit Horst Steffen, das würde ich deutlich für zu früh halten, weil der Transfersommer war schwierig. Die Verletztenliste ist lang. Trotzdem, das haben wir letzte Woche hier rausgearbeitet, da habe ich auch Zuspruch von einigen Werder-Fans bekommen, hat man sich in Sachen Identität, das ist eine Mannschaft, da sehe ich direkt, wofür sie steht, von Horst Steffen ein bisschen mehr erhofft. Und wenn man nach 15 Spielen 17 Punkte hat, dann kann es einen nicht wundern, dass Unzufriedenheit da ist. Und ich glaube, dieser Stimmungsumschwung ins Negative begann mit diesem späten Heimremis gegen Köln, aber vor allen Dingen mit der Derby-Niederlage in Hamburg. Und deshalb ist der Kredit von Horst Steffen, finde ich, relativ schnell bei den Fans fast aufgebraucht. Ich glaube, sie brauchen eine überzeugende Rückrunde. Und da geht es gar nicht so um die Platzierung, um so mit frischem Wind dann in eine neue Saison zu gehen. Also alle Träume von Europa oder sowas, die sind auf jeden Fall ausgeträumt. Und wenn du jetzt 17 Punkte hast, dann schießt du 5 Punkte vom Relegationsplatz. Das ist kein Ruhekissen, das ist auch klar.
Dann ist dazu alles gesagt. Wo kickst du den Ball hin für uns?
Ich würde ihn auf jeden Fall mal kicken zu Mainz gegen St. Pauli, weil ich Mainz erstmal gratulieren möchte zu einem sehr souveränen Einzug in die direkte, ins Achtelfinale der Conference League. Und wir haben ja schon gedacht, okay, in Posen hast du gesehen beim 1-1, das war Urs Fischer Fußball, dann hast du in München mit Glück, aber auch geschickt und Leidenschaft einen Punkt geholt. Du hast dich gegen einen guten türkischen Gegner durchgesetzt und haben alle gesagt, also alle haben mir gesagt, mit denen ich diese Woche gesprochen habe, Urs Fischer, das wird ganz klar für den Klassenerhalt reichen, weil der wird so die Stellschrauben drehen, der wird wieder eine Sicherheit in die Mannschaft reinbekommen. Ja, ich würde auch sagen, dass Urs Fischer ein sehr guter Trainer ist und ich würde auch sagen, dass noch Zeit da ist für 19 Spiele, aber du hast jetzt als Mainz im Moment 8 Punkte. Ne? Das ist
so.
Boah, also das ist wirklich ein schlechter bisher. Man kann ja gar nicht von Hinrunde sprechen, weil es 15 Punkte waren. Sie kennen in Mainz die Situation. Sie haben unter Larsson und Svensson und Henriksen eine ähnlich vertragte Situation gerettet. Aber bis zum direkten rettenden Platz sind es schon 6 Punkte. Das ist schon auch eine Marke. Ich gehe mal davon aus, dass du für die direkte Rettung brauchst du so 30 bis 32 Punkte, glaube ich. Vielleicht eher sogar noch einen Punkt mehr, also 40 haben wir nie gebraucht.
Nee, aber 35 hätte ich das gesagt.
Ja, okay, gut. Aber wenn es 35 wären, dann müsstest du 27 Punkte holen in 19 Spielen. Das ist nicht unmöglich, aber das ist so ein 1,5er Schnitt. Und ein 1,5er Schnitt, dann spielst du normalerweise im oberen Mittelfeld mit. Ne? Und es wird vor allen Dingen darauf ankommen, dass Mainz jetzt in der Transferperiode nachlegt. Im Sturm brauchen sie auf jeden Fall was. Ja. Weil der Weggang von Johnny Burkhardt ist ja eben nicht aufgefangen worden. Hollerbach finde ich, ein guter Spieler, war teilweise verletzt. Viper ist irgendwie nicht so mit dem Trainer zurechtgekommen. Aber dieses, okay, jetzt kommt Urs Fischer und damit haben wir wieder unsere Sicherheit im Defensivverbund und vorne schießt irgendwie schon an ein Tor. Das ist nicht da. St. Pauli wollte heute nicht mehr als den Punkt, aber sie wollten vor allem den Abstand halten zu Mainz und das haben sie damit geschafft.
Ich war skeptisch. Du hast mich in der letzten Ausgabe gefragt. Ich habe gesagt, nee, ich glaube nicht, dass Urs Fischer jetzt der Halsbringer ist. Ich glaube auch, das ist sehr, sehr knapp und auch eine Frage, wird der bis zum Ende dann tatsächlich Trainer sein? Da bin ich noch nicht entschieden, glaube ich im Moment noch gerade nicht. Mag aber auch gut sein, dass man jetzt auch erstmal so diesen freien Fall aufgehalten hat und dass man jetzt aufbauen will und abgesichert hat und dann die ganz wilden und verrückten Sachen dann erstmal in der Winterpause einübt und vielleicht noch den einen oder anderen holt. Aber ich finde, das ist wahnsinnig schwer. 27 Punkte musst du auch erstmal holen, finde ich. Im Moment wüsste ich nicht, gegen wen sie sie holen wollen. Das habe ich keine Fantasie. Und bei St. Pauli, also es war insgesamt, fand ich, so ein Spiel, es war so ein 0-0-Spiel und ich fand, das hat auch nicht so richtig Spaß gemacht, so zu gucken. Also ich hab Spiele von St. Pauli gesehen, die waren deutlich, deutlich, deutlich besser. Da haben wir so am Anfang der Saison haben wir gejubelt teilweise. Von Mainz sind wir anderen Fußball gewohnt, also gerade aus der letzten Spielzeit. Aber hier passt jetzt irgendwie gerade dieses 0-0 ganz gut hin. Und ich finde aber dieser Effekt, von dem wir mal alle reden, neuer Trainer und es geht nach vorne. Das fand ich nur so mittel. Also man kann nicht sagen, dass es überhaupt nicht funktioniert hat, sonst hätte ich abgesehen.
Aber auf der anderen Seite, Mike, muss man sagen, sie sind ins Achtelfinale der Conference League eingezogen und wenn sie das Spiel heute gewonnen hätten, hättest du gesagt, der hat aus zwei Spielen 4 Punkte geholt. Also dann wäre es ja total aufgegangen. Ja. Ich finde schon, dass man sagen kann, man hat ja gesagt, Henriksen hat am Ende sehr wild gewechselt und man hat auch nicht mehr eine klare Linie gesehen und ich glaube, das siehst du jetzt bei Urs Fischer schon. Und bei Urs Fischer fängt der Hausbau tatsächlich immer im Keller an oder hinten. Also du fängst erstmal an, solide zu spielen. Du wirst natürlich Tore brauchen, aber klar ist auch, wenn du unten drin stehst und kriegst in jedem Spiel 2 oder 3 Gegentore. Das wird dann nicht reichen. Man gewinnt zwar Meisterschaften, sagt man, natürlich auch über eine stabile Defensive, aber du brauchst individuelle Könner auch, aber du musst hinten auf jeden Fall mal wieder eine Sicherheit reinbekommen. Und ich glaube, das ist dafür gegeben. Und Mainz hat jetzt, wenn die aus der Winterpause rauskommen, haben die übrigens das Programm, ich weiß nicht, ob du mal drauf geguckt hast, die spielen bei Union, die spielen zu Hause gegen Heidenheim und spielen dann in Köln. Also das sind die ersten 3 Spiele nach der Pause. Und wenn du aus so einer Pause rauskommst und holst vielleicht 5 bis 7 Punkte, das ist ja auch jetzt nicht unmöglich, weil ich finde die Mannschaft von Mainz qualitativ schon ganz gut, dann bist du auch wieder bei der Musik. Und wer jetzt denkt mit 16 Punkten oder mit 17, ich bin weit von unten weg, der wird sich wahrscheinlich auch nach oben gucken. Das ist auch so ein bisschen die Krux. Wir haben jetzt 15 Spiele gespielt, ne? Du hast noch 19, jetzt beginnt auch eine neue Transferphase wieder. Aber ich gebe dir einen Punkt recht. Die ganzen Lobeshymnen, vor allen Dingen nach dem 1-1 in München waren ja eher so, oder nach dem 2-2 in München, das ist jetzt ein Selbstgänger für Urs Fischer. Das hat er übrigens mir schon letzte Woche am Flughafen gesagt, als wir nach Posen gefahren sind. Er hat gesagt, ich habe eine gute Mannschaft, aber das wird natürlich trotzdem eine schwierige Aufgabe. Und da würde ich ihm absolut zustimmen.
Er hat eine gute Mannschaft und er hat keine richtig schwierigen Aufgaben im Moment, jedenfalls nicht. Vincent Kompany spielt sich durch mit seiner Mannschaft in der Bundesliga zumindest, in der Champions League auch. Wir sehen FC Bayern München, der gegen Heidenheim okay gespielt hat. Heidenheim hat es gut gemacht, wie ich fand. Also dieses 0-4 vom Sonntag ist jetzt tatsächlich ein Ergebnis. Das sieht sehr klar aus, aber ich finde, das war eins der deutlich besseren Spiele von Heidenheim. Die haben auch schon andere geliefert. Aber trotzdem sind die Bayern natürlich gnadenlos und nehmen diese drei Punkte gerne mit in Heidenheim. Siehst du die Bayern immer noch so dominant, wie sie waren? Oder ist so, dass auch da, was die Verletztenquote angeht, jetzt dann doch mal langsam geguckt werden muss? Ist es so, dass Vincent Kompany doch vieles schöner redet, als es ist? Oder sind sie einfach, gut, in dem Spiel waren sie natürlich total dominant, das war gar keine Frage. Aber behalten sie die Form und können aufbauen auf den guten Ergebnissen?
Also erstens mal haben sie 9 Punkte Vorsprung, das ist schon eine Menge. Also die Meisterschaft ist eingetütet. Ich finde auch, das haben wir auch schon mal besprochen, dass Kompany gerade so in der Außendarstellung eine sehr angenehme Art und Weise hat. Der spricht über Fußball, ja, man hat das Gefühl, das stimmt in der Kabine. Er hat eine gewisse Spielfreude der Mannschaft eingeimpft. Finde ich top. Ich weiß, worauf du hinauszählst. Ich glaube, sie hatten die ersten 12 Pflichtspiele alle gewonnen. Dann gab es gegen Union das Unentschieden. Dann gab es zuletzt gegen Mainz ein Unentschieden. Jetzt ein souveränes 4-0 in Heidenheim. Die haben sich gewehrt, waren aber natürlich am Ende chancenlos. Ich finde, in einem Ding macht das ganz gut. Er setzt im Moment so ein bisschen bei diesen Spielen auch mal seine Stars auf die Bank, lässt denen eine Verschnaufpause. Er hat letztes Jahr für meine Begriffe viel zu wenig rotiert, spricht aber auch für die Mannschaft. Und zum Beispiel Joshua Kimmich, der hat ja heute schon frei haben können, der ist trotzdem mitgereist, weil es waren ein paar Spieler noch fraglich. Also dann hätte er, obwohl er eigentlich für sein Sprunggelenk geschont werden soll, doch noch in den Kader gerutscht. Muss man dann auch mal sagen, wir haben ja hier für die Leistung Kimmich auch mal vor einem Jahr oder vor 2 Jahren auch mal kritisiert. Ich finde, er spielt eine gute Saison und ich finde auch, dass er so, den hörst du nie meckern über die Terminierung und über den 3-Tages-Rhythmus. Gefällt mir. Ich finde auch, dass Upamecano sich gesteigert hat. Den habe ich auch oft kritisiert, weil der immer so einen Bock drin hatte. Ich finde schon, dass der ein bisschen mehr Solidität reinbekommen hat. Mal interessant, da geht es ja um eine Ausstiegsklausel, ob die Bayern ihn laufen lassen. Aber Entschuldigung, aber klar ist auch, für die Bayern ist das hier alles Vorgeplänkel. Du musst ab März da sein, im Idealfall bis Mai. Und es gab schon häufiger Spielzeiten, wo die Bayern total spektakulär gestartet sind. Ich glaube, damals mal unter Otto Rehhagel hatten sie, glaube ich, 8 oder 9 Siege in der Bundesliga. Und im Halbfinale oder vor dem Halbfinale im UEFA Cup gegen Barcelona war er schon entlassen. Also das hier zeitigt die deutsche Meisterschaft. Das ist jetzt schon klar. Im Pokal sind sie auch dabei. Aber eine abschließende Bewertung ist viel zu früh, weil die Bayern ihre Ziele eigentlich nur im April und Mai erreichen können.
Muss Lennart Kahn mit zur WM oder nicht?
Wenn er so spielt wie im Moment. Und ich finde, das ist für ihn die ideale Position. Er spielt in der Mannschaft ohne den ganz großen Druck. Der wird ihm auch geschickt weggenommen. Ich glaube, das ist was anderes, als wenn du als Youngster im Abstiegskampf debütierst. Aber er spielt so auffällig und du siehst auch, wie sie ihn respektieren, wenn er diese Form hält. Das habe ich, wir hatten eine Diskussion vor 3-4 Wochen mal. Karl und Elmala, wenn du das Gefühl hast als Trainer, die kann ich als junge Spieler mitnehmen. Die sind ruhig und zufrieden, wenn sie dabei sind. Aber die kann ich in einer bestimmten Situation bringen. Dann würde ich sie auch mitnehmen im 26er Kader.
Beide.
Wenn ich jetzt nominieren müsste, weil die WM in 4 Wochen ist, dann würde ich sie beide mitnehmen. Aber ich finde, entscheidend ist die Form. Und da wissen wir nicht, wie das in der Rückrunde ist.
Ist es so, dass, vielleicht mal eine Frage nehmen, so also eine Randnotiz, ist es so, dass gerade solche Spieler auch ein wenig zu viel das Spotlight an sich heranziehen? Also sowohl Elmada als auch Lennart Karl. Kommen die da damit selber klar? Und ist es so, dass sie vielleicht ja auch so ein bisschen was innerhalb der Mannschaft dann auch, ist so eine Mannschaft dann auch irritiert, weil der gesamte Medientross und so weiter sich wirklich nur noch auf diese Spieler konzentriert?
Glaube ich eher nicht. Ich glaube, die achten ganz genau darauf, wie ist der in der Kabine. Und natürlich müssen Elmala und auch Karl als jüngerer Spieler immer noch die Bälle raustragen. Und wenn sie das nicht mehr machen, dann hätten sie ein Problem. Habe ich bei beiden aber nicht gehört. Und es gab immer junge Spieler, die sich durchgesetzt haben. guck dir Messi an, guck dir Maradona an. Lothar Matthäus war sehr jung, als er dann auch schon mit der Nationalmannschaft gehandelt hat und war auch dann da. Die haben auch teilweise ihre Krisen dann gehabt. Das ist auch immer die Frage, wie gehst du damit um? Aber in anderen Ländern ist das auch gar nicht so das große Thema. Lamine Jamal, der spielt seit 3-4 Jahren auf einem hohen Niveau. Jetzt hat er mal auch verletzungsbedingt vielleicht einen kleinen Durchhänger. Ich finde es immer wichtig, dass diese Spieler vor allen Dingen auch körperlich gut aufgebaut werden und dass es immer einen in der Mannschaft gibt oder zwei, die sagen, hey Junge, ich habe das Gefühl, du gehst nicht mehr so in die Zweikämpfe. Deine Intensität im Training hat nachgelassen. Das möchte ich wieder so sehen, dass das so ist wie am Anfang. Das ist wichtig, das zu haben. Ansonsten finde ich, das sind Ausnahmekönner und da kann das Spotlight gar nicht hoch genug sein. Es wird darauf ankommen, wie sie mit den neuen Freunden, mit all diesen Mediendingen, wie sie damit umgehen.
Dann gucken wir uns noch ein Spiel an, weil das ein lustiges Spiel war, wenn man sich die Trainer anguckt. Lukas Kwasniok trifft auf Steffen Baumgart und Baumgart ist wieder zurück in Kölle. Hat auch gesagt, dass er noch irgendwie eine Butze in Köln hat und dass er ja irgendwie, wenn man mal infiziert ist oder wenn man mal angekommen ist in Köln, dann muss man da auch immer wieder hin und deshalb verbringt er immer noch ein bisschen Zeit mit seiner Familie dann auch bei seiner Tochter in Kölle. Wie hast du das Spiel gesehen und wie ist die Tendenz jetzt für den ersten FC Köln? Ich habe in unserem befreundeten Podcast Dreierkette Köln gehört, den einen oder anderen gesagt, ach, alles noch überhaupt gar kein Problem. Ich bin guter Dinge, dass das vielleicht dann, dass das jetzt irgendwie doch besser wird und dass man sich nicht Richtung Abstiegsränge orientieren muss, sondern dass sich der FC wieder fängt. Das war vor dem Spiel. Aber nach diesem Spiel jetzt müsste man, glaube ich, doch wahrscheinlich auf eine andere Idee kommen. Wie siehst du das?
Ich höre auch gerne die Kollegen von der Dreierkette. Ich finde, vor allen Dingen wird da sehr gut so dieses kölsche Himmeluch-Jauchzen und zu Tode betrübt abgebildet. Ne?
Voll, ja, absolut.
Also einerseits viel Expertise, auf der anderen Seite unfassbare Fanleidenschaft. Deshalb, das bildet das Ganze ja auch ganz gut ab. Wie die Tendenz ist, da müssen wir nicht drüber reden. Die ist richtig schlecht, gerade im Moment beim FC. Man hatte nach 6 Spielen 11 Punkte und man hat nach 15 Spielen 16 Punkte. Also ich glaube, im Moment ist der FC die formschwächste Mannschaft der Liga der letzten Spiele. Ich finde trotzdem, dass ich möchte erstmal gerade auf Steffen Baumgart eingehen. Ich fand das total sympathisch von ihm, weil oft ist es ja so, also er hat hier 2 Jahre überragende Arbeit geleistet, dann war ein halbes Jahr schlecht und hat dann gesagt, ich krieg das nicht mehr hin. Und dann wurde ihm ja auch schon eine Menge nachgeworfen so. Also es war ja nicht so, dass er...
Total.
Es hieß so, wir haben den zum Helden gemacht und dann hat er nachher das nicht mehr gebracht. Und dass du dann aber als Trainer trotzdem sagst, das kriegt er ja auch mit. Ey, ich finde trotzdem, das war für mich eine besondere Situation. Ich finde, hab dann geil mich an den Club und an die Stadt angepasst und so. Deshalb wird immer so ein Herz von mir hier noch sein. Das finde ich mal gut, dass da keiner so nachtritt. Wie er das für sich bewertet über das letzte halbe Jahr, das wird er selber wissen. Union hat Union-Sachen gemacht. Das war, ich habe heute viele Leute getroffen, die mir gesagt haben, das war ein grausames Fußballspiel gestern.
Das war es auch, ja.
Das irgendwie gar keinen Sieger verdient gehabt hat. Und das ist für den FC, glaube ich, schon das Problem. Du hast es den letzten beiden Heimspielen gegen St. Pauli und Union. Hättest du 4 Punkte nehmen müssen und hast einen genommen. Ich glaube, wenn du 3 mehr hättest, das wäre auch für die Volksseele so ein bisschen. Und du gehst jetzt in so eine Pause rein. So verunsichert habe ich das Gefühl. Und du bist, als Kwasniok kam, hat er so eine Aufbruchsstimmung entwickelt. Und du fährst jetzt im Januar auf die Schwäbische Alb nach Heidenheim. Das ist nicht so angenehm. Dann kommen die Bayern und dann kommen Mainz. Und wenn du, sagen wir mal, aus diesen 3 Spielen jetzt vielleicht nur 2 Punkte holst oder einen Punkt oder gar keinen Punkt, dann wäre die Realität doch Abstiegskampf. Ich neige im Moment eher noch zu der These zu sagen, du hast als Aufsteiger immer Phasen. Wir haben gerade eben über den HSV gesprochen, die Phase haben, dass sie zu Hause sehr viele Punkte holen und auswärts wenig. Und der FC hat stark angefangen. Das würde für mich dafür sprechen, dass Kwasniok am Anfang mit seiner Mannschaft so ein bisschen diese Euphorie genutzt hat, dass der Gegner den FC nicht so gelesen hat. Und das ist jetzt gerade anders. Und jetzt muss Kwasniok, den ich inhaltlich, das habe ich dir gesagt, schätze, jetzt muss der zeigen, ob er auch mit so einer Situation umgehen kann. Das ist für ihn auch was anderes. Den Abstiegskampf hat er weder in der 3. noch in der 2. Liga erlebt, nur einmal bei Jena am Anfang. Und jetzt wird ihm auch der Vorwurf gemacht, er wechselt zu viel. Selbst wenn er da mal nicht wechselt wie letzte Woche, dann heißt es ja, gegen Leverkusen musste er ja wechseln. Schwierige Gemengenlage. Dennoch finde ich 16 Punkte zu dem Zeitpunkt der Saison für den FC völlig okay. Der Trend ist aber trotzdem nicht gut. Da hast du vollkommen recht.
Ja, es ist nicht nur der Trend, ich habe auch inzwischen einfach auch Sorge, dass, ich habe es ja gerade eben schon mal angesprochen, dass dieser ganze Hype um El Mala auch was mit der Kabine macht, da bin ich auch inzwischen fast fest überzeugt davon. Und dann ist es auch so, dass wirklich krass ist, wenn du diesen Leistungsabfall siehst, das ist eigentlich das Erschreckende. Also wenn du regelmäßig im Stadion bist und dir diese Spiele anguckst, dann ist das schon ein wirklicher Leistungsabfall. Und es ist auch so, das ist ja wirklich brutal. Ich würde mir gerne mal einfach so ein bisschen die Quote angucken, die Statistik angucken, welche Mannschaft derart viele Tore bei Standards kriegt, wie der 1. FC Köln. Das kriegen sie überhaupt nicht gebacken. Also es ist wirklich, du hast ja inzwischen schon Angst, wenn ein Eckball für die gegnerische Mannschaft irgendwie angesagt ist, dann bist du ja im Grunde genommen schon im Kopf schon hast, ist das Ding schon drin. Bevor der überhaupt an der Eckfahne den Arm hebt, dass er schießt. Das ist wirklich völlig brutal. Und dann ist es auch so, dass du auch innerhalb, wenn es dann ein bisschen Gewühl gibt in der Box, dann denkst du dir, okay, alles klar, komm, das ist jetzt so. Und wenn das Spiel länger als 94 Minuten geht, nämlich 6 Minuten Verlängerung, dann weißt du mittlerweile auch beim 1. FC Köln, okay, das wird nichts mehr also das Spiel kannst du nicht mehr gewinnen. Also es ist auch eine Kopfsache am Ende des Tages. Und ich glaube auch schon auch, dass rund um diesen ganzen Zauber um El Mala mittlerweile wird er eingepreist für 40 Millionen und. Also ich finde, das ist schon bedenkenswert, auf jeden Fall.
Ich glaube, dass das natürlich, Entschuldigung, oft auch Sachen sind, dieses mit den Standards, das beobachte ich schon seit Jahren. Du hast dann irgendwie so eine Bilanz, dann sagt dir einer, du hast nach 8 Spieltagen schon 6 Gegentore nach Standardsituationen bekommen und dann wird alles gemacht. Du stellst von Raumdeckung auf Manndeckung um, du versuchst wieder irgendwie eine andere Energie reinzukriegen, du machst defensive Standardstraining und kriegst im nächsten Spiel wieder einen rein. Das ist dann wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung und es ist oft gar nicht nachzuvollziehen, genau was du gerade sagst. Wenn du immer spät Gegentore bekommst, das kann dir auch im Kopf drin hängen. Die einen schießen spät immer Tore und die anderen kriegen immer spät Tore. Und ich schwöre dir, das hat eine Mannschaft in der Birne und da passieren teilweise auch Sachen, kannst du halt selber auch nicht erklären. Und dann passiert es halt wieder. Ne? Also jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Wir hatten ja mal eine ganze Folge uns hier fast mal über Glück und Pech und Millimeterentscheidungen im Fußball, wie die eine ganze Saison und eine Vereinshistorie beeinflussen können, drüber unterhalten. Und das spielt dann auch darauf ein.
Dann kicken wir jetzt den Ball, würde ich sagen, endgültig runter in die zweite Liga, oder? Da gucken wir mal nach, was da so passiert ist. Nämlich einiges, also überraschend zumindest. Ich finde sehr überraschend, dass Paderborn und Darmstadt sich 2-2 getrennt haben, Hertha und Bielefeld 1-1, Bochum, Karlsruhe 2-2, Münster, Elversberg 1-1, das sind lauter Unentschieden. Also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so viele Unentschieden gesehen habe. Und dann die Überraschung sicher, 2-1 Schalke verloren gegen Braunschweig. Lass uns aber doch nochmal ganz kurz bei den Karlsruher einsteigen. Das finde ich eigentlich Wahnsinn, was da passiert. Also da hat Christian Eichner eigentlich die ganze Zeit einen super Job gemacht. Dann nimmst du dem, wir haben ja drüber gesprochen, wahrscheinlich auch strategisch seinen Co-Trainer, hoffst, dass er sich vom Acker macht, macht er aber nicht. Und insgesamt, also als das irgendwie bei 1-0 stand für den VfL Bochum, dachte ich so, okay, ob das ist das jetzt dann das Todesurteil, das Trainerische zumindest von Christian Eichner? Sie haben sich gefangen mit dem 2-2, aber alles ist nicht richtig gut gerade in Karlsruhe, oder? Ich habe irgendwie das Gefühl, boah, das ist irgendwie kurz vorm Scheppern, aber es scheppert nicht.
Ja, ich finde schon, dass es total gescheppert hat. Wir haben das ja letzte Woche schon ausdrücklich beschlossen. Ich weiß auch nicht, ob diejenigen, die die Entlassung des Co-Trainers betrieben haben, ob die mit so einem Gegenwind gerechnet hätten. Du hast recht. Die Interpretation ist schon zulässig, dass vielleicht der ein oder andere auch gehofft hat, dass Eichner dann zurücktritt. Das wird er ganz sicherlich nicht machen, weil er die Mannschaft nicht im Stich lassen will. Ich finde, das 2-2 gestern war ein Signal dafür, dass es zwischen Trainer und Mannschaft stimmt. Bei der formstärksten Mannschaft der letzten 8 Wochen einen Punkt zu holen nach Rückstand ist aller Ehren wert. Und der KSC muss nach unten gucken. Es sind 5 Punkte bis zum Relegationsplatz. Alle Träume von oben haben sich für meine Begriffe erledigt. Und von daher war das zumindest ein Meilenstein. Ich glaube, sie gehen auch mit Eichner in die Rückrunde. Bin mal gespannt, was das für die neue Saison heißen würde. Und ansonsten kann man sagen, für mich hat sich der 1. FC Kaiserslautern aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Ja. Ich glaube, dass die Qualität in der Breite des Kaders nicht reicht und du verlierst jetzt auch ab und zu mal ein Heimspiel. Das
auch des Trainers nicht übrigens, finde ich, aber gut, andere Sache.
Ja, ich finde schon, dass man mit Thorsten Lieberknecht auch aufsteigen kann. Das hat er ja schon in zwei Stationen gezeigt. Ich finde auch, dass er gut nach Lautern passt. Ich finde einfach, die Mannschaft ist nicht so gut, dass man sagen kann, sie kann aufsteigen. Und jetzt kann man vielleicht sagen, vielleicht ist Darmstadt und Elversberg und Paderborn auch nicht so gut erhandelt worden, aber die sind in einem Lauf oder beziehungsweise sind besonders heimstark und das müsste Lautern halt auch sein. Sind sie halt im Moment nicht. Ich habe das Spiel von Schalke heute gesehen in Braunschweig. Ich muss sagen, das war wieder mal kein Champagnerfußball von Schalke. Es ist, also 37 Punkte habe ich echt eine Menge Respekt vor und ich sage auch ganz klar, für mich steigt Schalke auf. Aber ich kann mich echt, naja, das ist andersrum. Also mich erinnert das, was Schalke spielt, nach vorne wirklich häufig an das, was der erste FC Köln im letzten Jahr gespielt hat. Also rein zweckmäßiger Fußball, 1-0 und sowas. Wobei Köln noch mehr von der individuellen Klasse von Spielern gelebt hat und Schalke als Gemeinschaft viel geschafft hat. Das war heute wieder mal keine gute Leistung spielerisch. Dafür sind 37 Punkte unfassbar. Es geht für Schalke jetzt direkt zum Rückrundenauftakt nach Berlin. Das ist eine schwierige Aufgabe. Dann hast du, glaube ich, Lautern und Bochum oder sowas. Klar fängst du unter dem Weihnachtsbaum vielleicht auch mal an nachzudenken, aber du hast 4 Punkte vor Platz 3, du hast eine wahnsinnig gute Mentalität, du hast einen Trainer, der das alles im Moment sehr gut orchestriert, also für mich geht Schalke durch. Dann hast du Elversberg, Darmstadt, Paderborn, das ist eigentlich fast dasselbe, das ist Wahnsinn, wirklich. Und dann hast du Hannover, die sind so gut in die Saison gekommen. Und auch wenn ich sage, dass Christian Titz natürlich die Saison beendet, meiner Meinung nach, hast du vielleicht irgendwie geschnuppert, dass sie ein Problem haben? Sie machen zu wenig aus ihrer Überlegenheit. Ja, sie geben in Münster 2-0 in der Nachspielzeit weg. Sie schießen gegen Bochum kein Tor. Sie lassen sich gegen Nürnberg unbegreiflicherweise die Butter vom Brot nehmen. Also es sieht gerade nicht gut aus. Und zur Hertha, die hatten 8 Spiele, die sie gewonnen haben, oder 7 Siege, ein Unentschieden. Dann haben sie gegen 2 Abstiegskandidaten oder 3, wenn ich Bielefeld auch als Aufsteiger dazu hole, nur 2 Punkte geholt. Und dann hast du wieder eine Lücke. Vielleicht haben sie dann irgendwann nach ihrer Siegesserie gedacht oder in ihrer Siegesserie, es wäre alles selbstverständlich. Ich finde, dass Stefan Leitl einen sehr guten Job macht. Ich finde, Hertha hat auch die beste Mannschaft eigentlich von der Qualität der Einzelspieler. Und auch da sage ich, es ist mir zu viel. Sie kriegen in der 87. Minute eine gelb-rote Karte oder eine rote Karte gegen Toni Leisner. Über die kann man trefflich streiten. Ich persönlich hätte sie nicht gegeben. Ich finde aber auch nicht, dass es eine krasse Fehlentscheidung ist, in der der VAR in der Ursprungsversion hätte eingreifen müssen und die dann alle auf diesen Schiedsrichter eingeprügelt haben nach dem Spiel. Ich verstehe auch die Erregungen im Spiel, aber mal ehrlich gesagt, du kannst auch 8 Minuten oder 3 Minuten plus, was waren es, 6 oder 7 Minuten Nachspielzeit, kannst du auch überstehen mit 10-11. Also
kann man auf jeden Fall, finde ich
so auch. So zu tun, also, als wenn der Schiedsrichter die beklaut hat.
Und Quatsch.
Es hat sich so... Ja, es hat sich so ein Überbietungswettbewerb in der Bundesliga oder in der zweiten Liga etabliert, wie der Schiedsrichter, der ist schuld, bodenlos, Frechheit und sowas. Also ich bin echt, und ich bin jetzt hier nicht der Anwalt der Schiedsrichter, aber es ist mir echt zu viel, wie alle so tun, als wenn das diese eine Situation hat eine ganze Saison kaputt gemacht. Nee, sehe ich nicht so.
Frage in dem Zusammenhang, weil du gerade Hertha angesprochen hast, hat sich Fabi Rehse verzockt und verpokert?
Also ich hatte ihn ja ein paar Mal bei mir am Tisch, aber am Freitagabend wieder. Ich finde, der macht schon so einen Eindruck, als wenn der das in Berlin mit voller Überzeugung. Er hatte ja auch eine lange Verletzungspause und sowas. Also Spieler wie Rehse oder Cuisance, das ist ja eigentlich ein Traum für eine zweite Liga. Ich finde schon, er macht viel auch daraus, auch aus seiner Vertragsverlängerung und sowas, aber das gehört irgendwie auch dazu. Und ich habe aber trotzdem das Gefühl, er ist mannschaftsdienlich und er identifiziert sich mit der Aufgabe. Deshalb würde ich nicht sagen verzockt. Ich glaube, das würde ihm schon was bedeuten, mit Hertha auch aufzusteigen. Und du hast ja auch bei ein paar Spielern gesehen, bei meinem Lieblingsclub. Und Klatzele ist halt lange da geblieben und Heuer Fernandes. Und ich glaube, denen hat das auch was bedeutet, damit aufzusteigen. Nee, verzockt würde ich nicht sagen. Und ich glaube nach wie vor, dass die Hertha gute Chancen hat, aufzusteigen.
Obwohl ein Vertrag bis 2030 unterschrieben wird und obwohl ich es finde, dass er tatsächlich, dass es einfach gerade seine Insta-Auftritte dann doch over the top sind. Ich kann es dann auch schwer ertragen, ehrlicherweise. Aber
das mag sein, aber ich finde trotzdem, dass er Leistung zeigt. Und das ist für mich immer am Ende der Parameter.
Wir haben auch immer mal wieder über Miro Klose gesprochen und du hast Hannover gerade eben angesprochen. Es ist auch Teil der Wahrheit, dass er auf Platz 8 ist, 22 Punkte, hat sich also wirklich gefangen. Das sah ja vor einiger Zeit noch ganz anders aus. Da hing er unten drin mit Nürnberg, mit dem Club. Und jetzt ist der Club, beim Kicker ist der Pfeil grün nach oben. gerichtet und ja, die Tendenz.
Ja, ne, weil sie einfach jetzt nach oben, sie springen auf Platz 8, das finde ich Wahnsinn. Genau. Wie schnell das dann geht, da ist aber schon eine beträchtliche Lücke nach oben, Platz 7 und besser war das Saisonziel. Es war halt eine ziemlich coole Stimmung in Nürnberg im Stadion, man verzeiht ihm einiges, man ist letztes Jahr in Anführungszeichen auch nur Zehnter geworden, aber Klose kann anscheinend Krise, hat sich jetzt zum zweiten Mal nach einem schlechten Saisonstart, und jetzt waren die letzten drei Spiele schlecht, mit einem Sieg befreit, und ich habe das Gefühl, es macht ihm Spaß, dort zu arbeiten. Deshalb Klose so Nürnberg, das passt, und der Club wird am Ende einen Mittelfeldplatz verlegen.
Eine Sache, die ich gerne noch ansprechen würde, weil ich einen glühenden Fan von Dynamo Dresden kenne, der mir auch immer wieder sagt, es ist Wahnsinn, was da abgeht in diesem Stadion. Es gibt keinen Club in der ersten und zweiten Bundesliga, der derart eine starke Fanbase hat wie Dynamo Dresden. Ja, und die Kultur, die Fankultur und all das, und trotzdem sind sie doch jetzt schon auch ganz schön böse abgeschlagen hinten auf der 18. Wird das noch was? Wie siehst du es? Und was müsste passieren, damit Dynamo Dresden als alter Ostklub vielleicht doch noch eine Chance hat, in der zweiten Bundesliga zu bleiben?
Also, was ich bestätigen kann, ist, dass es, glaube ich, kaum eine Stadt gibt, die ihren Verein so atmet, so lebt und so liebt wie Dresden seine Dynamos. Ich finde, es ist vergleichbar noch in Magdeburg, in der östlichen Fußballrepublik und in Rostock mit verschiedenen Ausprägungen. Ich finde es auch in Cottbus und in Aue. Also ich finde schon, ich habe ja auch eine Schwäche für diese Traditionsvereine, wie du weißt, aber ich glaube, ich habe in Dresden noch nie ein Bayern-Trikot gesehen. Da ist alles schwarz-gelb halt einfach. Punkt. Ein notorisch aufgeregter Club, der natürlich auch Helden aus der Vergangenheit hat. Das hatten wir auch mal, dieses Ding. In Elversberg läuft halt kein Double- oder Europapokalgewinner rum, wenn es mal halt nicht so läuft. Ne?
Total.
Dann seit Jahren so ein Fahrstuhlclub zwischen zweiter und dritter Liga. Man hat es nie so geschafft, sich nachhaltig in der zweiten Liga festzusetzen. Jetzt ist man aufgestiegen. Ich finde den Kader, boah, also das ist knapp ligatauglich. Das heißt aber auch nicht, dass du die Liga hältst. Das hat man mit dem Sportchef Brendel ein Opfer gefunden. Man vertraut Thomas Stamm, der einen guten Job in der dritten Liga gemacht hat. Wie stressresistent er oben ist, das müssen andere beschreiben. Aber es ist natürlich, mir hat mal Benny Kirsten, der Sohn von Ulf Kirsten, der ja als Torwart auch bei Dynamo gesagt hat, der hat gesagt, ich glaube, viele sehen von außen immer nur, geiler Verein, geiles Stadion, da ist die Hölle los. Aber wenn du dieses Trikot trägst, dann spürst du erstmal, was da auch für eine Drucksituation drauf ist. Und ich bin mir nie sicher, ob das alle so schaffen, das hinzukriegen. Die Ausgangsposition ist schwierig, gar keine Frage. Aber nicht nur, weil ich ihn kenne und sehr schätze. Mein Partner, lange freitagsabends immer bei den Sky-Übertragungen, Sören Gonter, wird ja zu Dynamo Dresden gehen. Und ich weiß, wie er gearbeitet hat bei Hessen Kassel. Ich weiß, was er für eine Expertise hat. Ich weiß, wie er vernetzt ist. Und ich traue ihm tatsächlich zu, das Ding noch zu wuppen mit ein paar Leuten, die kommen müssen. Cheek aus Elversberg ist ja schon der Erste, der gehandelt wurde. Also ich sehe eine Chance, eine realistische Chance, die Klasse zu halten. Und wenn es runtergehen würde, glaube ich, kann er auch einen Kader aufbauen, der dann im nächsten Anlauf vielleicht besser wäre. Aber es ist eine sehr schwierige Situation, absolut, weil eben auch die anderen Mannschaften wie Braunschweig und Magdeburg, die punkten halt, ne? Und Dynamo hat nach zwei Siegen wieder zwei verloren. Schwierige Situation, muss man sagen.
Da kann ich gegen Ende dieses Podcasts nur sagen, je größer der Club, desto mehr Haie schwimmen um dich herum.
Oh, wer hat das denn gesagt? Lucien Favre oder was?
Lucien Favre.
Schön. Ja. Ich erinnere mich sehr gerne an Lucien Favre, das vielleicht noch zum Schluss. Als Borussia Mönchengladbach in die Champions League gekommen ist, wurde eine Dokumentation darüber gedreht. Es gab den Green Carpet vom Kino. Und ich durfte das Ganze mit begleiten. Und Lucien Favre stand so irgendwie so ein bisschen abseits. Ihm war dieser ganze Jubel, dieser Trubel, alles ein bisschen zu groß. So ein ganz feiner Mensch, der bei all diesen Erfolgen sehr bodenständig und bescheiden geblieben ist. Und das hat mir immer einfach so gut gefallen. Ich hoffe, dass ich ihn irgendwann mal in der Schweiz nochmal auf ein kleines Fußballfachgespräch und vielleicht ein Glas Wein sehen würde. Da hätte ich Spaß dran.
Ja, oder wenn ihr da irgendwo in den Schweizer Bergen irgendwo so ein bisschen wedelt, den Berg runterwedelt und man trifft sich.
So eng bin ich nicht mit ihm, aber wenn ich ihn da sehen würde, sehr, sehr gerne.
Ja, dann so auf den Kaiserschmarrn oder auf den schönen.
Ganz genau. Und wer irgendwann sagt, so, ich bin jetzt alt genug und selbstbestimmt seine Trainerkarriere beendet, weil er vielleicht auch sagt, im Moment sind noch nicht mehr die großen Angebote reingeflogen, der hat vor allen Dingen richtig.
Moment. Nein. So geht das nicht.
Ich wollte nach den Eiern noch was sagen, aber gut, dann mach du
jetzt. Ach so, du wolltest, Entschuldigung.
Ich wollte sagen, der braucht dicke Eier, aber wir gehen ja damit heute nicht raus, weil das ist ja die letzte Folge 2025. So. Und deshalb wollte ich einfach nur sagen, dass ich unseren Hörern danke, dass sie uns so treu bleiben, dass die Zahlen stabil sind und steigen. Für alle Anregungen, Kritik und auch was man manchmal unter der Gürtellinie bekommt, das muss man auch aushalten. Danke dafür. Danke, Partner, dass du mit mir diesen Podcast machst. Und ich würde sagen, ich wünsche allen frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr. Und jetzt darfst du bitte die letzten Worte wählen.
Ja, es ist mir ein großes Fest im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist ein Fest, diese Worte von dir zu hören, denn sie stimmen alle, wie quasi meistens in diesem Podcast. Deshalb danke für die tollen Worte und euch da draußen. Ja, also ihr haltet das die ganze Zeit aus und auch, wenn der Wagner mal den Wagner macht, wenn der Kleis den Kleis macht, aber vielleicht ist es auch das, was es ist wie, vielleicht ist es für euch da draußen so ein bisschen wie Dallas und Denver gucken. Wenn man früher gefragt hast, hat keiner geguckt, aber komisch, immer um 21.25 Uhr waren die Zahlen oben. Das ist bei uns ähnlich. Man könnte auch sagen, wir sind so ein bisschen Waldorf und Stettler. Wir haben auch manchmal einfach die rote Mütze auf. Das ist alles drin in diesem Podcast. Schön, dass ihr es aushaltet. Wir hören uns nächstes Jahr wieder. Habt ein fantastisches
Wochenende. Du bist übrigens für mich so ein bisschen die Lucy von Dallas. Unfassbar schön. Immer so eine kleine Skandalnudel. Ja. So ein bisschen angefasst, aber einfach eine ganz taffe Person. Das mag ich sehr gerne.
JR, das ist wirklich Nee. Doch. Du bist irgendwie auch manchmal so dieses.
dann wäre ich eher Ray, wäre ich dann gewesen oder sowas.
Außerdem, Ray.
Ja, außerdem habe ich Bobby gemocht, weil Bobby hatte, der war auch knallhart, aber der hatte noch Ethik. Also JR, das war mir schon ein bisschen zu viel,
muss ich sagen. Du bist so ein Bobby, stimmt, du bist so ein Bobby. Du hast auch so diesen Charme. Du bist eigentlich wirklich eine knallharte Sau, aber trotzdem, man merkt es nicht so, weil du diesen Charme hast und dann einen plötzlich so umarmst und dann kuschelst du wieder so ein bisschen und dann denkt man so, ach, er ist ein Netter. Und ja, doch, es kommt hin. Du hast auch dieses Verschmitzte.
Ich nehme Bobby.
Nimmst du Bobby, also Bobby. Dann auch an dich ein großes Dankeschön, dass du das mit mir hier durchziehst, gnadenlos. Und auch wenn ich auf den einen oder anderen mal losgehe, trotzdem an meiner Seite bist. Der Einzige dann meistens in diesen Momenten. Komm gut ins neue Jahr, kommt gut.
Ich nehme wie Bobby und JR nach der Arbeit, sage ich einfach Scotch ohne Eis. Ne?
Oh, das ist wirklich um diese Uhrzeit, du. Habt's gut da draußen, wir hören uns nächstes Jahr wieder.